Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen uns heute stellen unter ein Wort aus dem ersten Johannesbrief. Wir lesen noch einmal 1. Johannes Kapitel 1, die Verse 1 bis 4. Und der Predigtext sind heute die Verse 3 und 4. 1. Johannes Kapitel 1, wir lesen ab Vers 1. Dort schreibt der Apostel Johannes: Was von Anfang war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir angeschaut und was unsere Hände betastet haben, vom oder betreffend des Wortes des Lebens. Und das Leben ist erschienen. Und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns erschienen ist. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dies schreiben wir euch, damit eure Freude vollkommen sei. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, als der Papst im 16. Jahrhundert einen jungen Aristokraten in Genf zurückführen wollte zum römischen Katholizismus, und als er ihm versprach: Wenn du diesen Schritt tust, dann werde ich dich reich belohnen. Ich werde dir einen sehr bedeutenden Status geben und sichere, gute finanzielle Pfründe. Da schrieb Johannes Calvin an diesen jungen Adligen, der dadurch durchaus versucht wurde, einen Brief. Und er schrieb ihm unter anderem: Möge das Geld des Papstes mit ihm zugrunde gehen. Und mögest du nur einen einzigen Tag in der Gemeinschaft mit Christus und mit seinem Volk dem gesamten Reichtum der Welt vorziehen. Wenn Sie sich vielleicht heute oder in einem der nächsten Tage einmal etwas Zeit nehmen wollen, dann bitte ich Sie einmal, setzen Sie sich hin, nehmen Sie sich ein Blatt Papier und einen Stift und versuchen Sie ganz ehrlich vor sich selbst und auch vor Gott eine Antwort auf die Frage zu geben: Was ist eigentlich mein größtes Verlangen? Was ist mein tiefster Wunsch? Dann die Frage: Würde auf diesem Blatt Papier dann stehen, mein größtes Verlangen ist Gemeinschaft mit Gott, dem Vater und seinem Sohn Jesus Christus zu haben? Könnten wir mit Johannes Calvin sagen, schreiben: Ziehe allen irdischen Reichtum, alle irdischen Besitztümer, alle irdischen Stände der Gemeinschaft mit Gott, dem Vater und seinem Sohn Jesus Christus und mit seinem Volk vor? Hier in unseren Versen, in den Versen 3 und 4 aus dem 1. Johannesbrief Kapitel 1, hören wir von der Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus, und das ist dann auch das Thema unserer Predigt heute Morgen. Der Apostel Johannes, wie auch die anderen Apostel, sie standen einst in einer direkten unmittelbaren Gemeinschaft mit dem Sohn, in einer sinnenfälligen Gemeinschaft. Und der Grund dafür war eben, dass Jesus Christus tatsächlich im Fleisch gekommen ist. Der Sohn Gottes, die zweite Person der Dreieinigkeit, sie war tatsächlich im Fleisch gekommen, und deswegen kann Johannes schreiben, konnten es auch die anderen Apostel schreiben, wir haben ihn gehört, wir haben ihn mit unseren Augen gesehen, angeschaut, wir haben ihn betastet. Sie hatten mit den Ohren vernommen, wie und was der Herr gesprochen hat. Etwa als er auf dem Berg seinen Jüngern und der Volksmenge verkündete: Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Himmelreich. Sie hatten es damals gehört, als Jesus am Zollhaus vorbeiging und einst zu dem Levi sagte: Komm, folge mir nach. Und als er die Gleichnisse sagte, ja, sie hatten das gehört mit ihren Ohren. Sie waren dabei gewesen. Sie hatten gesehen, als Jesus einst dem Blindgeborenen die Augen öffnete. Sie waren dabei gewesen in Bethanien, als Jesus mit seinen Jüngern dorthin kam und Maria Jesus und die Jünger empfing. Er stinkt schon, der Lazarus. Meister, wenn du hier gewesen wärest. Und dann trat Jesus vor dieses Grab, vor diese Höhle. Er befahl, wälz den Stein weg, und dann rief er hinein: Lazarus, ich sage dir, komm heraus. Ja, die Apostel, sie hatten das gehört, sie hatten das gesehen, sie hatten das geschaut und betastet, und das war keine Illusion. Das war kein Traum eben, das war nicht virtuell, das war nicht irgendwie in einem Film, nein, es war real. Und unmittelbar im Anschluss daran, nachdem Johannes das geschrieben hat, da schreibt der Apostel Johannes nun: auch ihr, die ihr damals nicht dabei gewesen seid, auch ihr, die ihr damals nicht mit Jesus Christus in Galiläa umhergezogen seid und dann mit ihm nach Judäa, nach Jerusalem gezogen seid, auch ihr dürft Gemeinschaft haben mit dem Vater und mit dem Sohn Jesus Christus. Und das Mittel dazu, um Gemeinschaft mit ihm zu haben, das ist das Wort. Das ist das verkündigte Wort der Apostel. Johannes betont damit, übrigens auch, wir hatten es das letzte Mal vor 14 Tagen gehört, gegenüber der Gnosis und dem Dokotismus und den dadurch verunsicherten Christen und Gemeinden, die Gemeinschaft mit Gott, dem Vater, und mit dem, der tatsächlich im Fleisch gekommen ist, sie ist nicht in eurem Bewusstsein verankert. Sie liegt nicht in eurer Subjektivität. Sie liegt auch nicht in euren Gefühlen. Sie liegt nicht in euren Stimmungen. Sie liegt nicht in eurer religiösen Einbildungskraft oder auch in euren inneren Erleuchtungen, sondern die Gemeinschaft mit Gott, dem Vater, und mit seinem Sohn Jesus Christus, sie ist fundiert in den objektiven Heilstatsachen des Sohnes Gottes, die er getan hat auf Golgatha. Dadurch habt auch ihr Gemeinschaft mit dem Vater und mit dem Sohn Jesus Christus. Der Apostel Paulus schrieb einmal an die Gemeinde in Ephesus, in Epheser Kapitel 2, in den Versen 19 und 20, ihr, und errichtet er sich an die Gemeinde, ihr seid zu einem heiligen, lebendigen Tempel auferbaut und zusammengefügt lebendige Steine, zu einem Tempel, in dem Jesus Christus selbst der Eckstein ist. Und jetzt hören wir, was er weiter sagt. Ihr seid auferbaut auf der Grundlage oder auf der Grundlegung der Apostel und Propheten. Also dem, was die Apostel und die Propheten sagen. Und genau das Gleiche schreibt Johannes hier, nur mit etwas anderen Worten. Was wir gesehen, was wir gehört haben, das verkündigen wir euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Vor 2 Wochen hatten wir den Hintergrund des ersten Johannesbriefes im Blickfeld. Und heute Morgen wollen wir nun mit Gottes Hilfe die Absicht des Briefes noch genauer ins Auge fassen. Was wollte Johannes mit diesem Brief eigentlich? Und aus unseren Versen hier, Versen 3 und 4, erkennen wir, ich sag mal, 3 Ziele. Erstens, es geht Johannes um die Gemeinschaft von uns mit den Aposteln. Und das meint mit dem, was die Apostel gelehrt haben, was ihre Botschaft war. Die Botschaft des Evangeliums, nicht was Johannes schreibt, was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch. Zweitens, wir fragen heute Morgen nach dem, was es heißt, dann Gemeinschaft mit Gott zu haben. Mit Gott, dem Vater, und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und drittens, die 3. Absicht, wir werden erkennen, die Gemeinschaft mit dem dreieinigen Gott. Das heißt, 1. Johannes 1, Vers 4, vollkommene Freude. Dies schreiben wir euch, damit eure Freude vollkommen ist. Vielleicht erinnern wir uns noch an das, was wir vor 14 Tagen hörten, als wir mit dem 1. Johannesbrief anfingen. Der Apostel Johannes schrieb diesen 1. Johannesbrief nicht deswegen, weil er nichts anderes zu tun hatte, sondern er schrieb ihn in dem Wissen, weil es in den Gemeinden in Kleinasien brannte. Es ging ihm darum, die Gemeinden vor den geistigen Strömungen der Gnostiker und der Doketisten zu schützen, also vor 2 Richtungen, die damals in die Gemeinde eingebrochen waren und die sich darin einig waren, dass sie die wirkliche, die reale Menschheit von Jesus Christus, von dem Sohn Gottes, ablehnten. Die es ablehnten, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist. Nicht nur eine Vorstellung eines im Fleisch gekommenen Gottes, eines im Fleisch gekommenen Sohnes Gottes, das passte nicht in ihr Weltbild. Das passte nicht zu der damaligen Philosophie von Platon, die damals herrschend war. Das schien unmöglich zu sein. Ein wahrer, ein wirklicher Mensch, Gott. Und der Apostel Johannes wendet sich von der ersten Aussage an, sofort scharf gegen eine solche Idee. Und dabei, und das sagten wir damals auch schon vor 14 Tagen, wendet sich Johannes nicht direkt gegen die Irrlehre. Er nennt noch nicht einmal den Namen eines einzigen dieser Heretiker, dieser Irrlehrer. Er hätte es nennen können. Aus der Kirchengeschichte kennen wir solche Namen. Etwa Quirin war ein solcher Irrlehrer. Aber Johannes geht es in seiner Argumentation hier vorrangig darum, dass die Christen endlich einmal positiv verstehen, was es bedeutet, wahre Gemeinschaft zu haben. Wahre Gemeinschaft mit dem Vater und mit dem Sohn. Und das Erste, das Johannes in diesen Versen den Christen mitteilt, das ist die Bedingung, die schlechthinige Bedingung, um Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn zu haben, ist die rechte, die wahre Erkenntnis darüber zu haben, wer der Vater und wer der Sohn ist. Mit anderen Worten, Johannes sagt, du kannst nicht ein verzerrtes, ein falsches Verständnis von Gott, dem Vater, oder von Jesus Christus haben und doch meinen, du hättest mit diesem Gott Gemeinschaft. Das geht nicht. Das Erste, was ihr wissen müsst, so der inspirierte Apostel, ist, wer ist überhaupt Gott, der Vater? Und wer ist überhaupt Jesus Christus, der Sohn? Und ihr Lieben, das ist in der Gegenwart eine höchst aktuelle Botschaft. Das ist bei der Frage nach der Gemeinschaft untereinander, aber auch der Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn darum geht, dass wir wissen, wer der Vater und wer der Sohn ist. Vielfach wird uns heute gesagt, ach, das ist nicht so wichtig, was du genau über Jesus Christus denkst, aber lasst uns Gemeinschaft haben. Gemeinschaft, das ist doch das, was erbaut, was erhebt, was die Seele vielleicht in Schwingungen bringt. Das zählt. Darum geht es. Aber nun so genau nach Lehre zu fragen, ach, das erfordert ja Anstrengung. Da müssten wir ja unsere Bibel lesen. Diese Irrlehre heute, ich rede von heute, geschieht gelegentlich recht geschickt. Fast könnte ich sagen subtil. Vor einigen Wochen machte ein namhafter Redeführer innerhalb der Deutschen Evangelischen Allianz dadurch auf sich aufmerksam, dass er erklärte, und es kam dann breit in der Zeitschrift Idea Spectrum, das Christentum ist keine Buchreligion, sondern eine Beziehungsreligion. Dieser Mann, Ulrich Eggers, suchte damit zum Ausdruck zu bringen, ist doch gar nicht so notwendig und so wichtig, was das Wort Gottes sagt. Zumal das Wort Gottes ja ohnehin ein gigantisches, hermeneutisches Problem ist, also ein Problem der Auslegungsweise. Und da hat eben so jeder seine eigenen Auslegungen. Aber er sagte noch mehr, im Grunde ist das auch nebensächlich. Es steht gar nicht zentral, ob du davon überzeugt bist, dass die Heilige Schrift, dass das Wort Gottes es wirklich ist, die Bibel, oder vielleicht nur enthält. Ob du das noch für voll nimmst, was das Neue Testament sagt. Etwa wenn der Apostel verbietet, dass eine Frau nicht lehren soll oder lehren soll, das verbietet er. Oder ob man das nicht doch kulturell relativieren kann, weil wir eben heute in einer anderen Zeit leben. Ach, das ist doch egal. Es ist doch egal, ob es heute noch direkte Offenbarungen oder Visionen gibt, wie es die Charismatiker lernen und lehren. Oder ob wir allein aus dem Wort Gottes leben, aus dem, was da geschrieben steht, aus der Lehre der Apostel. Hauptsache, wir streiten uns nicht zu viel. Hauptsache, wir gehen nett miteinander um. Das erhebt doch. Mehr noch. Die, die sich streiten, die darauf bestehen, dass das gilt, was das Wort Gottes sagt, das sind die, so konnte man kürzlich auch in einem Artikel von Idea Spectrum erfahren, das sind Leute, die von Einheitsphobien getrieben sind, die sich gegen Einheit wenden. Also Leute, die, und wenn ich das Wort Phobie richtig interpretiere, doch eigentlich sich einmal einer psychiatrischen Behandlung unterziehen sollten. Mit anderen Worten, wie zur Zeit des Johannes, so wird auch heute gelehrt, selbst wenn du etwas glaubst, was dem Wort Gottes, was der Lehre der Apostel widerspricht oder etwas anderes glaubt, entscheidend ist doch die Beziehung, die Gemeinschaft mit Jesus. Zu einer solchen Auffassung erklärt der durch den Geist Gottes inspirierte Johannes unmissverständlich nein. Und schon daran sehen wir übrigens, wie aktuell dieser Brief heute ist. Der Apostel und die anderen Apostel, sie betonen und sie legen darauf von Anfang an Wert. Wir haben es euch verkündet. Und wenn ihr Gemeinschaft mit Gott, dem Vater, und mit seinem Sohn Jesus Christus haben wollt, dann seid ihr an das gebunden, was wir euch verkündet haben. Dann musst du das glauben, was die Heilige Schrift sagt. Also, dass Jesus wahrer Gott ist. Dass er von Anfang ist. Dann musst du glauben an seine Menschlichkeit. Dass er, Jesus Christus, im Fleisch gekommen ist. Also nicht nur virtuell erschienen ist, sondern real Fleisch und Blut angenommen hat. Kurzum, dann musst du glauben an den Jesus, mit dem wir in Galiläa und Judäa real herumgezogen sind. Den wir gehört haben, den wir geschaut haben, den wir mit unseren Händen betastet haben. Und nur wenn du das glaubst, was wir als Apostel verkünden, lehren, dann hast du Gemeinschaft mit uns. Und darum ist es eine vielfach sehr fromm klingende, aber gleichwohl verlogene und überaus verführerische Lehre zu verkünden, das Christentum, es ist keine Buchreligion, sondern eine Beziehungsreligion. Da hat sich viel im Laufe der letzten 2000 Jahre nicht geändert. Lassen wir uns hier nicht verführen. Mehr noch, ihr Lieben. Der Apostel Paulus ordnet einmal an im Epheserbrief, Kapitel 5, Vers 11. Habt keine Gemeinschaft mit den fruchtleeren Werken der Finsternis. Das ist ein Befehl. Auch das stehen wir heute in der Gefahr zu vergessen oder es eben nicht so genau zu nehmen. Man will ja nicht das Etikett des Separatismus angehängt bekommen. Ich war da, kommen Zeugen Jehovas an unsere Tür, geben uns Literatur. Sie verneinen die Göttlichkeit von Jesus Christus. Das heißt nichts anderes, als dass ein Zeuge Jehova an Häresie, an Irrlehre glaubt. Er wandelt in den fruchtleeren Werken der Finsternis. Wir sollten solche Literatur nicht lesen, sondern zurückweisen. Da ist ein Pastor oder vielleicht sogar eine Pastorin. Sie verkündet, Jesus Christus, das ist ein Vorbild, aber eben nichts weiter als ein Vorbild. Das sind unfruchtbare Werke der Finsternis. Und was sagt der Apostel Paulus? Habt damit nichts zu schaffen. Habt keine Gemeinschaft mit ihnen. Oder noch anders formuliert, setzt euch nicht unter deren Kanzel. Heute tritt man in einen interreligiösen Dialog, wie man das nennt, mit dem Judentum, mit dem Islam. Aber man will nicht wahrhaben, dass diese Religionen einen anderen Gott haben, eben weil sie Jesus Christus nicht kennen und ihn nicht haben. Denn bitte, wir brauchen nur weiterzulesen im 1. Johannesbrief. In 1. Johannes Kapitel 2, Vers 23 lesen wir, wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Und von daher haben diese Religionen nicht den gleichen Vater. Die Schrift ist hier sehr deutlich. Darum habt keine Gemeinschaft mit den Werken der Finsternis. Der Apostel Johannes macht den Verunsicherten, den beunruhigten Christen eines deutlich. Ihr Christen könnt keine Gemeinschaft mit denen haben, die nicht an die Göttlichkeit und an die Menschlichkeit unseres Herrn Jesus Christus glauben. Und dabei ist das Ziel, so sagt er, meines Schreibens, dass ihr Gemeinschaft mit uns Aposteln habt. Mit uns, die wir eines verkündigen, nämlich dass Jesus Christus in Fleisch gekommen ist und dass das der einzige Gott ist, der wirklich rettet. Habt mit uns Gemeinschaft, wie wir euch den verkündigen, der einzig und allein in die Gemeinschaft mit Gott, dem Vater, führt. mit dem Gott, wir werden es ein paar Verse weiter dann lesen, der Licht ist, der durch und durch Licht ist und keine Finsternis in ihm ist. In der deutschen Sprache haben wir Begriffe, die einen ähnlichen Sinngehalt haben wie der Begriff Gemeinschaft. Wir können etwa sprechen von Einigkeit oder Beziehung oder Verbindung. Und genauso ist das auch im Griechischen. Auch hier gibt es verschiedene Worte für Gemeinschaft. Und das Wort, das Johannes hier an dieser Stelle für Gemeinschaft verwendet, also auf was wir gesehen, gehört haben, was wir verkündigen, auf das auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Das hat als Nebenbedeutung den Sinn von gegenseitige, innige Teilhabe, Anteilhabe. Man hat Dinge gemeinsam. Man ist vereint im Glauben und auch im Ziel. Was Johannes hier sagt, ist, Christen, Heilige, haben dann wahre Gemeinschaft miteinander, haben dann wahren Anteil aneinander und auch an Gott, dem Vater und dem Sohn, wenn sie Anteil haben an derselben Grundlage und wenn dasselbe Ziel ihnen vor Augen steht. Auf dieser Erde, ich denke, nichts ist so schön, wie eine Familie zu haben, in der alle zusammenhalten. Nicht niemand kann den Platz in meinem Leben einnehmen, den meine Frau hat. Kinder, niemand kann den Platz einnehmen, den deine Vater, deine Mutter hat. Es ist furchtbar, wenn ein Ehemann seine Ehefrau verliert oder eine Ehefrau den Ehemann. Schrecklich, wenn Kinder keinen Vater oder keine Mutter mehr haben. Wenn die Beziehung gestört oder kaputt ist. Es ist grausam für Eltern, ein Kind zu verlieren. Umgekehrt, wenn ein Kind wieder zurückkommt, nachdem es vielleicht tausende von Kilometern weit weg war. Ach, man braucht in der Regel nicht allzu lange. Und dieses Besondere, dieses spezielle Band ist wieder da zwischen Eltern und Kindern. Und genauso wie in einer Familie ist es auch im Bereich des Geistlichen. Da kann ein Bruder, da kann eine Schwester tausende von Kilometern entfernt sein. Und du fährst zu ihm, er kommt zu dir, du machst deinen Hausbesuch und vielleicht noch nicht einmal, wenn du ihn siehst, weißt du, wir haben die gemeinsame Grundlage, wir haben das gemeinsame Ziel. Da ist wieder dieses Band, diese Gemeinschaft. Übrigens auch von daher ist der Sonntag ein ganz besonderer Tag, an dem wir Gemeinschaft miteinander haben dürfen. Und was sieht nun Johannes? Johannes sieht, dass durch diese gnostische Irrlehre, dass durch diese platonische Strömung, die hier in die Gemeinde einbricht, erst ganz leise, ganz still und dann immer deutlicher, dass genau dieses geistliche Band mit Gott, dem Vater und dem Sohn Jesus Christus und auch untereinander sich auflöst, ja zerrissen wird. Und so schreibt er diesen Brief, um dieses innige Band wieder zu knüpfen. Und Johannes sagt es später sehr direkt: Wer den liebt, der geboren hat, Jesus, der liebt auch den, den Jesus wiedergeboren hat. 1. Johannes 5, Vers 1. Was sind Wiedergeborene? Wiedergeborene sind Menschen, die um die Vergebung ihrer Sünden wissen. Sie wissen, dass der Sohn Gottes sie angenommen, sie aufgenommen hat. Sie wissen um denselben Kampf in dieser Welt gegen den Teufel gegen die Versuchungen der Welt, der Sünde. Christen, das sind Leute, die nicht selbstbezogen sind, die sich nicht selbst in ihrer Frömmigkeit oder auch in ihren höheren Erkenntnissen bespiegeln, sondern die was tun? Die Gemeinschaft suchen, die den Bruder, die Schwester suchen. Das heißt, vielfach ganz konkret, die einander besuchen. Das Wort Gottes, es nennt uns verschiedene Weisen, in denen wir einander suchen können. Ich nenne nur einmal einige Weisen. Wahre Gläubige helfen einander. Sie ermuntern einander auf dem Weg hin zum Ziel. Paulus sagt einmal in Römer Kapitel 14, lasst uns nach dem streben, was zum Frieden und zur gegenseitigen Erbauung dient. Nachfolger des Herrn, sie sind füreinander da, indem sie einander ermahnen und ermuntern. Und denken wir auch an das, was wir heute in der Lesung des Gesetzes hörten. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und unmittelbar vorher steht auch, du sollst ihn ernstlich zurechtweisen. Auch das gehört öfters dazu. Oder denken wir an die häufigen Ermahnungen im Neuen Testament, füreinander zu beten oder einander zu dienen, wenn man sein Haus öffnet. Gerade in einer Zeit, in der Menschen so anonym leben, so distanziert vielfach aneinander vorbeileben. Und man hat auch Gründe dafür, dass man so lebt, nicht wahr? Dass man sich einigelt. Weil, und das lernt jeder sehr schnell in dieser Welt, wenn man sich eben dem anderen öffnet, ja, dann macht man sich verletzbar gegenüber dem anderen. Und wer hat da nicht schon schlechte Erfahrungen gemacht? Also lebt man lieber für sich, macht die Tür hinter sich zu, lässt den anderen nicht so leicht in das eigene Leben hineinblicken. Ihr Lieben, das, was Liebe ist, kann man ganz einfach damit definieren, dass man sagt, ich suche den anderen. Ich will mit dem anderen Gemeinschaft. Und Frage, haben wir dieses Verlangen? Es ist schon einige Wochen her, da hatten wir wieder einmal hier das Abendmahl. Wir feierten das Abendmahl des Herrn. Frage mal, wie viele heilige Christen hast du seitdem angesprochen? Hast Gemeinschaft mit ihnen gesucht? Du sagst, ach, wir wohnen so weit auseinander. Ja, ist wahr, ist ein Problem. Aber ich frage auch nicht, ob du jeden angesprochen hast. Aber war es mehr als einer? War es mehr als zwei? Oder war es nicht eher ein Geist der Kritik? Vielleicht auch des Ruhehabenwollens? Des sich isolieren, so im Sinne von, sollen doch die anderen kommen, wenn sie was wollen? Noch einmal, Liebe, das heißt, den anderen suchen. Das heißt, Gemeinschaft mit ihm haben. Liebe, das meint du. Der Apostel Johannes ermahnt heute Morgen auch, wende dich um von deinen selbstgewählten, bösen Werken. Höre auf, permanent deinen Bruder und deine Schwester zu kritisieren, dich ihm oder ihr vielleicht überlegen zu fühlen. Suche Gemeinschaft mit ihm, mit deinem Bruder, mit deiner Schwester. Aber Johannes sagt hier noch mehr. Er verkündet, diese Gemeinschaft, die trägt nicht sich selbst, kann sie gar nicht, sondern es ist eine Gemeinschaft, die aus Gott, dem Vater und seinem Sohn Jesus Christus fließt. Ja, es ist in erster Linie eine Gemeinschaft mit Gott, dem Vater und seinem Sohn Jesus Christus. Wühlt uns diese Botschaft eigentlich noch auf? Gemeinschaft zu haben mit Gott, dem Vater und seinem Sohn Jesus Christus. Bier. Würmer aus Staub. Wir dürfen Gemeinschaft haben mit dem Herrn der Herrlichkeit. Jakobus sagt einmal, unsere Tage vergehen wie ein Hauch. Und wir dürfen Gemeinschaft mit dem Ewigen haben. Kann man da noch etwas anderes rufen als Danke, als Halleluja? Der Apostel Johannes sagt damit auch sehr deutlich, ihr Gnostiker und ihr eingebildeten, religiösen Superfrommen, diese Gemeinschaft mit Gott und mit seinem Sohn Jesus Christus ist keineswegs auf Leute beschränkt, die über spezielle Erleuchtungen oder vielleicht eingebildete Erleuchtungen meinen zu verfügen oder die sich vielleicht in irgendein Powergefühl hineingesteigert haben oder über irgendwelche besonderen Erkenntnisse verfügen oder zu verfügen meinen. Ihr Doketisten, ihr liegt schief. Gemeinschaft mit Gott, dem Vater und seinem Sohn Jesus Christus wird gerade nicht im Enthusiasmus oder im religiösen Rausch erfahren. Jesus Christus, er ist wahrer Mensch geworden. Vielmehr ist diese Gemeinschaft das Geburtsrecht von einem jeden, der aus Gott geboren ist, der neues Leben, der Leben aus Gott empfangen hat, von jedem, der das glaubt, was wir verkündigen. Ja, das stimmt ja. Das Christentum ist eine Beziehungsreligion, wahrlich eine Gemeinschaftsreligion. Das ist sogar das Zentrum, das Herz von allem. Ich erinnere hier einmal an den bekannten Vers aus der Offenbarung. Offenbarung Kapitel 3, Vers 20. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Offenbarung Kapitel 3, Vers 20. Lieben, dieser Vers, er hat sicher eine evangelistische Bedeutung. Wir kennen ihn in der Regel aus Evangelisationen. Aber im Kontext, in dem dieses Wort steht, ist es eine Botschaft an eine Gemeinde in Laodicea. Und der Herr kommt hier zu gläubigen Menschen, zu Menschen, die er erkauft hat durch sein eigenes Blut. Und denen sagt er, ich will, ich suche mit euch Gemeinschaft, ich klopfe an. Nicht so oft ist es leider so, dass Menschen meinen, geistliches Leben, naja, das ist dann, wenn ich getauft worden bin. Oder das ist dann, wenn ich in Tränen aufgelöst bin über die Erkenntnis, dass ich ein schlechter Mensch bin. Oder wenn ich mich bekehrt habe, das ist bestenfalls, ihr Lieben, der Beginn. Gott hat uns in Christus nicht erlöst, damit wir dann unsere eigenen Wege gehen, sondern er hat uns erlöst, um Gemeinschaft mit uns zu haben. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Gott, der Sohn Gottes, er kam auf diese Erde, um das wiederherzustellen, um das wiederzubringen, was wir in und durch Adam im Garten Eden verloren haben. Und das Entscheidende, was uns damals passiert ist, das war nicht, dass wir seitdem im Schweiß unseres Angesichtes arbeiten müssen. Das ist nicht, dass die Mütter seitdem unter Schmerzen Kinder gebären müssen, sondern das Entscheidende, das wir verloren haben, ist, seitdem haben wir keine Gemeinschaft mehr mit Gott. Gemeinschaft mit Gott zu haben, das meint, dass Gott mit uns kommuniziert durch sein Wort, durch das, was uns in der Heiligen Schrift gegeben ist. Und wir antworten ihm im Gebet. Gott gibt uns in seinem Evangelium seinen Sohn selbst. Denn alle Verheißungen Alle Verheißungen sind Ja und Amen in ihm, in Christus. Und wir danken ihm für diese Gnade, für diese erbarmende Liebe und diese Herrlichkeit, mit der er uns krönt. Johannes schreibt, alle diese 5 Kapitel, die ich euch schreibe, die haben ein einziges Ziel. Die haben eine einzige Absicht, nämlich dass ihr Gemeinschaft habt mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und diese Gemeinschaft ist für den Vater und ist für den Sohn Freude. Es ist Ausdruck seines Sehnens. Im Buch Hiob ruft der wahrlich leidgeprüfte Hiob einmal aus, in Hiob Kapitel 14, Vers 15. Du Gott, sehnst dich nach dem Werk deiner Hände. Im Prophet Zephania, wir lasen es vorhin, dort hören wir, der Herr dein Gott, er wird sich über dich freuen mit Wonne. Er wird still sein in seiner Liebe, er wird über dich jubilieren. Still sein in seiner Liebe, über dich jubilieren. Haben wir das erfasst? Hier spricht der Gott, der sich nach Gemeinschaft mit uns, mit seinem Volk sehnt, der die Gemeinschaft mit seinem Volk sucht. Gott, der Vater, sagt, ich sehne mich nach Gemeinschaft mit Sündern, die durch das Blut meines Sohnes reingewaschen sind. Ich bin ganz beglückt, wenn ich auf das Heilswerk meines Sohnes blicke. Im ersten Timotheusbrief wird Gott der Vater einmal genannt, der glückselige Gott. 1. Timotheus 6, Vers 15. Haben wir das schon mal verstanden? Gott ist in sich selbst glückselig. Warum? Und wir lesen sehr oft in den Evangelien, dass Jesus Christus, dass der Vater sagt, das ist mein Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Gott kommt trotz unserer elenden Situation, trotz unserer Schwachheiten, Schwächen, Unzulänglichkeiten, Sünden zu uns und will mit uns Gemeinschaft haben. Warum? Weil er ganz zufrieden ist. Vollkommen zufrieden mit dem Werk seines Sohnes. Da ist er ganz still und da schweigt er. Deswegen dürfen wir uns freuen mit vollkommener Freude, weil sich dieser Gott jubelnd freut über uns in Christus. Deswegen dürfen auch wir zur Ruhe kommen. Warum? Weil Gott der Herr wegen Golgatha zur Ruhe gekommen ist. Deswegen dürfen wir Frieden haben, weil er, Gott der Herr, wegen des Heilswerks auf Golgatha zum Frieden gekommen ist. Und von seinem Frieden, von dem Frieden Gottes, von seiner Freude tröpfelt dann. Manchmal können ein paar dieser Tropfen uns erscheinen wie ein Strom. Sein Friede, seine Freude in unsere so unruhigen, so leeren, so gehetzten und so freudlosen Herzen. Als Gott diese Welt geschaffen hat, da sagte er am 7. Tag, es war sehr gut. Wir lesen in der Bibel, dass die Engel sangen, in Hiob 38, aber wir lesen nicht, dass Gott sang. Wir lesen auch nicht über die Werke seiner Vorsehung, dass er singt oder dass er sang. Das sind vielfach Leidensgerichtswege. Aber wenn Gott zu seiner Erlösung kommt, wenn er kommt zur Gemeinschaft mit seinen Erwählten, da bricht der dreieinige Gott in Jubilieren aus und in Singen. Da kann er seine Freude nicht mehr an sich halten. Da ist er glückselig, wie wir es im 1. Timotheusbrief lesen. Eben angesichts von Golgatha. Er ist zufrieden mit seinem Werk. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich, so sagt der Vater, Wohlgefallen gefunden habe. Und wenn der Vater an dem Weg des Sohnes totales Wohlgefallen gefunden hat, mal ehrlich, warum sollten wir dann nicht auch gerade angesichts unseres kaputten Lebens, gerade unserer Vergangenheit, angesichts dieses Werkes von Golgatha auch zum Frieden und zur Freude kommen? Da ist dann keine Trübung der Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn mehr. Da ist dann jede Furcht ausgetrieben. Warum? Weil der Sohn Gottes im Fleisch gekommen ist, auf Golgatha wirklich, tatsächlich sein Blut vergossen hat und dieses Blut, dieses Opfer für den Vater ausreicht. Und deswegen reicht es auch aus für mich und für dich. Amen.